als nächsten Vortragenden Herwig Tschech, Professor an der Organisationseinheit Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin, zu diesem jetzt auch gerade fast ein Jahr her seienden Ereignis der Präsentation des Berichts von der Lancet Commission, von der er in dieser Thematik einer der Co-Chairs war. Also es kann keinen Berufeneren geben für einen Beitrag dazu. Bitte, Herwig.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, hier über die Lancet Commission und deren Arbeit berichten zu können und natürlich insbesondere das herunterzubrechen, wie es auch in den Kontext dieser Veranstaltung gehört, auf die Schlussfolgerungen, auf die Konsequenzen für medizinische Organisationen, wissenschaftliche Fachgesellschaften und Ähnliches, also durchaus in einem gewissen bewussten Kontrast zu den Universitäten beispielsweise, obwohl wir auch darüber natürlich kurz sprechen werden. Die Lancet Commissions sind vielleicht als Format vielen hier bekannt. Ich kannte es nicht, bevor mich sozusagen die Einladung erreicht hat, an einer solchen teilzunehmen. Das hat Richard Horton vor etlichen Jahren als Chefredakteur des Lancet ins Leben gerufen. Und im Wesentlichen geht es darum, dass ein Komitee von 20 Personen international aufgestellt eingeladen wird, ein Thema, das dem Lancet besonders unter den Nägeln brennt oder besonders relevant erscheint, für die Medizin in globaler Hinsicht zu bearbeiten und dann einen Bericht vorzulegen, der insbesondere auf die Anwendbarkeit, das heißt auch auf konkrete Empfehlungen abstellt. Ich habe hier die Seite mitgebracht, das ist die Startseite. Es gibt 66 von diesen Commissions bisher, die unterteilen sich in Global Health und in klinische Themen. Zwei Beispiele sehen Sie hier von den rezentesten. Die Lancet Commission on Medicine, Nazism and the Holocaust ist die bisher erste und wir haben auch noch keine eigene Kategorie sozusagen verdient hier, die bisher einzige, die sich mit einem Thema der Medizingeschichte beschäftigt. Und ich glaube, man sieht daran sehr deutlich, welchen Stellenwert dieses Thema Medizin, Nationalsozialismus und der Holocaust mittlerweile angenommen hat, dass es eben auch nicht nur historisch relevant ist, nicht nur erinnerungskulturell in Bezug auf Deutschland und Österreich, sondern dass es sozusagen gesehen wird als ein Thema, das international für die medizinische Community von Relevanz ist. Warum das so ist, das wird einen eigenen Vortrag verdienen oder ob es zutrifft, das könnte man auch diskutieren. Aber das war jedenfalls die Prämisse dieser Commission und ich habe das eben sehr gerne übernommen, natürlich daran teilzunehmen, weil die Möglichkeit, einen 30.000 Wörter Text zu platzieren im Lancet zu einem Thema, das mir wichtig erscheint und mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe, ist natürlich ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Im Jänner 2021 wurde diese Commission im Lancet angekündigt. Sie sehen hier noch den alten Namen, Medicine and the Holocaust. Das haben wir dann später erweitert und auch das ist signifikant, wenn es darum geht, wie wir den Inhalt und das Ziel dieser Commission verstanden haben. Es ging eben nicht nur unter Anführungszeichen um die Verbindungen und die Involvierung der Medizin in den Holocaust, sondern es war wichtig, das auch auf diesen dritten Aspekt zu erweitern und aufzuspannen. Es geht auch um den Nationalsozialismus, es geht um die nationalsozialistische Ideologie und es geht insbesondere um Verbrechen, um Taten, um Tatbestände, die eben in diesem breiteren Feld der Rolle der Medizin im Nationalsozialismus als Form der Biopolitik, als Erb- und Rassenpflege und Ähnliches noch vor der Umsetzung des Holocaust relevant geworden ist. Leda Aßmann hat ja dankenswerterweise das schon sehr eindringlich geschildert, worum es hier geht, die Euthanasieverbrechen beispielsweise und andere Aspekte. Ich komme darauf noch zurück, auch wenn natürlich die Zeitdisziplin auch ein Gebot ist. Ich werde mir das jetzt hier noch herlegen. Nur ganz kurz zur Struktur. Drei Co-Chairs. Im September 21 konnte ich das übernehmen von Volker Röhlke. 20 Mitglieder aus 8 Ländern, ergänzt durch ein internationales Studierendenkomitee sozusagen, das unsere Arbeit kritisch reflektiert und begleitet hat und das auch insbesondere ein sehr wichtiger Aspekt war, um eben diese Verbindung zu den heutigen Studierenden auch weltweit aufrechtzuerhalten und es eben auch diesen Fokus, Anita Rieder hat darauf schon hingewiesen, diesen starken Fokus auf die medizinische Lehre und auf die Umsetzung der Themen der Lancet Commission für die medizinische Lehre im Blick zu behalten. Und hier habe ich mir noch erlaubt, das sozusagen geografisch etwas zu veranschaulichen. Christiane Trummel hat darauf hingewiesen, es ist fast ein Jahr her. Wir haben am 9. November 2023 für sich genommen natürlich ein sehr symbolträchtiges Datum am Josephinum diese Lancet-Nummer präsentieren können und diesen Lancet Report vorlegen können. Hier ist ein Foto von dem Launch Event. Richard Horton hat das sich nicht nehmen lassen, das selbst hier einzuführen. Und warum sozusagen stelle ich das so in den Vordergrund? Die Veröffentlichung des Lancet Reports war natürlich für uns, vor allem was die unmittelbare Arbeit daran betrifft, ein ganz wichtiger Punkt und ein wichtiger Meilenstein. Aber es geht schon auch darum, dass man das öffentlichkeitswirksam in die Breite bringt, um auch insbesondere die Umsetzung dieser Empfehlungen zu ermöglichen und zu befördern. Dazu gleich noch mehr, insbesondere auch im Hinblick auf unser heutiges Thema. Das ist die digitale Form, in der Form, wie sie veröffentlicht worden ist. Kurz zur Struktur, also ich habe schon erwähnt, 30.000 Wörter, es ist ein dünnes Buch, also durchaus eine Herausforderung, die komplexen Sachverhalte hier in halbwegs angemessener Weise abzubilden. Und es zerfällt in mehrere Teile. Ungefähr 60% des Berichts, des Reports, ist tatsächlich ein Kompendium des wissenschaftlichen Standes, des geschichtswissenschaftlichen Standes über das, was Medizin im Nationalsozialismus und Holocaust überhaupt bedeutet, also welche Aspekte hier zu berücksichtigen sind. Und das Ziel war hier, wirklich die Möglichkeit zu geben, dass man in einer relativ begrenzten Form ein zuverlässiges, leicht zugängliches, englisch natürlich weltweit rezipierbares Kompendium in die Hand bekommt. Ganz wichtig war auch der erste Teil ist dann tatsächlich die Zeit 1933 bis 1945 in einer relativ systematischen Weise abgearbeitet. Im zweiten Teil geht es um die Nachkriegszeit und die historischen gesellschaftlichen Konsequenzen aus der Zeit des Nationalsozialismus, könnte man natürlich hier sozusagen herunterbrechen auf Themen, die wir heute den ganzen Nachmittag schon besprochen haben. Was aber auch wichtig ist, die geschichtlichen Fakten alleine sind zwar eindrücklich, aber sprechen nicht für sich selbst, vor allem sind die Schlussfolgerungen und die Lehren daraus nicht selbstverständlich. Sozusagen das Lernen aus der Geschichte ist kein determinierter Prozess. Und da haben wir uns auch sehr ausführlich damit beschäftigt, was sind jetzt tatsächlich die Lehren aus dieser Geschichte für die heutige Medizin? Was in der Zeit des Nationalsozialismus ist, spezifisch nationalsozialistisch, wo kann man sozusagen auch mit einigem Vertrauen sagen, das wird sich so nicht wiederholen? Und was sind Situationen, Zusammenhänge, die tatsächlich sowas wie ein Echo auch in heutiger medizinischer Praxis, in heutigen medizinischen Situationen haben und die es eben ermöglichen, dass man aus diesem zwar extremen Beispiel, aber doch einem Beispiel, das in vielerlei Hinsicht, auch das haben wir versucht zu zeigen, in historische Kontinuitäten eingebettet ist, die das eben sozusagen für das Lernen fruchtbar machen können. Und mit eingebettet meinen wir nicht nur, dass sozusagen personelle Kontinuitäten, dass Nationalsozialisten verblieben sind oder ihre Karrieren wieder aufnehmen konnten, sondern es geht auch um strukturelle und inhaltliche Kontinuitäten, das wirklich auch noch einmal deutlicher werden, was wir da meinen. In Teil 4 haben wir das tatsächlich dann heruntergebrochen auf spezifische Implikationen, wo wir die Themen aus den historischen Teilen noch einmal aufgreifen und wo man sich eben für spezifische Probleme jetzt nicht gerade die historischen Antworten holen kann, aber ein Angebot, wie man das vor dem Hintergrund dieser Geschichte, dieser Vergangenheit vielleicht mit einer größeren Tiefenschärfe, mit einem größeren Verständnis reflektieren kann. Und daran schließt sich der fünfte Teil, wo es jetzt wirklich darum geht, wie bringt man das in die Lehre, wie ist es methodisch, didaktisch möglich, diese Sachverhalte, diese Geschichte, aber eben auch die Implikationen und Schlussfolgerungen für die heutige medizinische Praxis und zwar auch international, wo es natürlich in anderen Kontexten weniger selbstevident ist, dass das relevant ist außerhalb von Deutschland und Österreich. Wie setzt man das also in der Lehre um? Das setze ich dann noch fort in einem Appendix, der digital vorhanden ist, wo man wirklich Vorschläge für einzelne Curriculumselemente, Lehrveranstaltungen und Ähnliches machen. Das ist dann diese Roadmap for Teaching. Also zum ersten Teil, es ist sehr viel Text, aber ich wollte doch nicht verabsäumen, Ihnen einfach die Breite dieser Themen vor Augen zu führen. Es gibt einige Aspekte, die sind mittlerweile gut bekannt, also man denkt relativ schnell an die KZ-Experimente, die sogenannten Euthanasieverbrechen, waren natürlich sehr lange Zeit vergessene Verbrechen, ob das heute noch uneingeschränkt zutrifft, bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, es ist jedenfalls unzweifelhaft, dass sich kaum jemand vor Augen führt, wie tiefgreifend die Medizin in unterschiedlichen Aspekten, in unterschiedlichen institutionellen Zusammenhängen mit dem Nationalsozialismus, dem politischen System verwoben war. Das hängt natürlich auch damit zusammen, in einem totalitären Staat ist ja die Durchdringung sozusagen aller Lebensbereiche mit Ideologie, mit ideologischen Gehalten geradezu konstituierend. Und das hat eben zur Folge, dass man nicht nur diese unglaubliche geografische Auffächelung sozusagen wahrnehmen kann, wie das Professor Aßmann ja sehr deutlich gezeigt hat, sondern dass eben auch jede Institution, die damals existiert hat, im Grunde eine NS-Vergangenheit, die einen näheren Blick verdient, aufzuweisen hat. Und ja, wie gesagt, das sind die Kapitel nur in dem ersten Teil. Ich möchte vielleicht herausstreichen die Frage des Gesundheitswesens, die ganz zentrale Rolle, die der Nationalsozialismus, das ist auch in einigen der Zitate heute aus der Wiener Klinischen Wochenschrift auch schon herausgekommen, die der Nationalsozialismus der Medizin zugewiesen hat in dieser Organisation des sogenannten Volkskörpers, in dem Ausschluss, in der Ausmerze von unerwünschten, genetisch, sogar erbbiologisch minderwertigen Elementen und Ähnlichem und zieht sich eben durch bis zu den medizinischen Aspekten von Verfolgung und Holocaust. Es gibt auch in den Konzentrationslagern medizinische Institutionen und wir finden dort auch, das ist auch ganz wichtig, Ärzte und Ärztinnen treten hier nicht nur als Täter, Täterinnen in geringerem Maße auf. Es gibt natürlich auch die Geschichte des Widerstands. Es gibt Ärzte, die in Ghettos insbesondere sozusagen bis zum Letzten versucht haben, ihre Patienten, Patientinnen ihnen zu helfen, zu retten, oft auch unter Risiko ihres eigenen Lebens. Auch das ist eine Geschichte, die als positives Vorbild sozusagen eine Beachtung und eine Behandlung verdient. Der Teil 2, Nachkriegszeit, also auch hier wird man Parallelen sehen zu Themen, die wir hier behandelt haben, die frühen Nachkriegsreaktionen, wie hat sich überhaupt die Medizin sozusagen gegenüber den Enthüllungen, was die Medizinverbrechen im Nationalsozialismus betrifft, positioniert. Es wurde ganz stark katalysiert durch den Nürnberger Ärzteprozess in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als der erste Folgeprozess nach dem Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg. Und das hat natürlich sehr direkt zu einer wirklichen Weltöffentlichkeit für diese, wenn auch sehr selektiv ausgewählten Aspekte geschaffen. Also Nürnberg ist dann ein eigenes Kapitel. Die gesamte Nachkriegsherausbildung einer internationalen Bioethik fußt nicht ausschließlich, da wird man Christiane Trommel zu Recht widersprechen, aber führt zu einem erheblichen oder beruht zu einem erheblichen Teil auf dieser Reflexion, auf dieser Debatte. In Nürnberg wurde ja der Nürnberger Kodex verkündet als erster Versuch, verbindliche ethische Normen für die Forschung am Menschen international zu verankern. Das ist ein gewundener Weg, das wurde nicht direkt sozusagen durchgesetzt oder angenommen. Aber der Nürnberger Kodex ist der erste Versuch und bis zur Deklaration von Helsinki kamen also unterschiedliche Stufen dieser Etablierung einer internationalen medizinischen Ethik sehr klar verfolgen. Gesundheitseffekte der Nazi-Verfolgung oder der nationalsozialistischen Verfolgung, medizinisches Wissen, das in unethischen Kontexten gewonnen worden ist, ein großer Bereich, der insbesondere auch für Institutionen heute relevant sind. Ich sage jetzt nur das Stichwort, ohne das weiter auszuführen, Pernkopf, aber ich komme noch zu anderen Beispielen, wo ich es noch ein bisschen konkreter ausführen kann. Wie haben sich medizinische Organisationen im breitesten Sinne verhalten? Das ist das nächste Kapitel. Und ganz wichtig sozusagen ist das, man kann sagen, das letzte Kapitel, eine Erinnerungskultur, die sich zunehmend durchsetzt, die wirklich abstellt auf die Anerkennung, also zunächst einmal die Identifizierung, die Erforschung und dann auch die Anerkennung. Und das sehen wir eben auch hier in der Gesellschaft der Ärzte, wie sich das niederschlägt, die darauf abzielt, diese individuelle Anerkennung zu etablieren. Key Implications, also es ist der Drahtseilakt oder der Kompromiss, den ich schon angedeutet habe, zwischen was lässt sich verallgemeinern, ohne unzulässige Schlussfolgerungen oder Verallgemeinerungen oder Vereinfachungen zu treffen. Also was kann man wirklich lernen aus dieser Geschichte, ohne sozusagen sich gegen die historische Vergangenheit und die historische Einzigartigkeit auch zu vergehen. Aber ganz wesentlich ist auch diese Fragilität der ethischen Normen in der Medizin. Ich glaube, das kann man als allgemeine Lehre jedenfalls postulieren. Die Bedeutung von also Resistance, Widerstand und Resilienz, Widerständigkeit in unterschiedlichen Kontexten, die unbedingte Priorisierung von Menschenrechten und die Bedeutung des Kampfes gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Diskrimination. Als wir das niedergeschrieben haben und eigentlich schon in Produktion waren, ist der 7. Oktober passiert mit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel. Wir haben das damals gesehen als ein Beweis, wie aktuell und wie relevant unsere Botschaften sozusagen sind, ohne dass wir uns diese extreme Beschleunigung und Radikalisierung dieser Angelegenheit ausgemalt hätten. Die spezifischen Implikationen, da muss ich jetzt relativ schnell drüber gehen, es war ja auch nicht der Plan, in einer ganze Inhaltsangabe zu geben, aber noch einmal hier in diesem vierten Teil geht es darum, das wirklich herunterzubrechen. Die Eugenik beispielsweise ist eine jener historischen Kontinuitäten. Es beginnt im 19. Jahrhundert, beginnt nicht mit der NS-Zeit, endet auch nicht 1945. Hier kann man also sehr schön sehen, was langfristige, auch internationale historische Tendenzen, Prozesse ausmacht und was dann die Besonderheit, die Radikalisierung des Nationalsozialismus ausmacht und wie sich das sozusagen wieder sozusagen einfügt in langfristigere Entwicklungslinien. Was sind jetzt die Schlüsselempfehlungen, also eigentlich die Hauptempfehlungen? Die erste, wichtigste, es wurde schon angesprochen, ist die Verankerung dieser Inhalte in der medizinischen Lehre weltweit. Das betrifft nicht nur die Ausbildung von Ärzten und Ärztinnen, sondern das gesamte Gesundheitspersonal. Wir haben auch in der historischen Darstellung darauf geachtet. Das ist natürlich, die Ärzte sind eindeutig am besten erforscht, aber gerade im Nationalsozialismus, wenn man denkt an die auch politische Bedeutung von Berufsständen wie den Hebammen beispielsweise im Zusammenhang mit dieser ganzen Geburtenpolitik. Leonardo Conti hatte schon einen Auftritt, seine Mutter war ja die Reichshebammenführerin, also auch das zeigt den politischen Stellenwert, aber auch die sogenannten Volkspflegerinnen beispielsweise und andere Berufsgruppen. Also diese Verankerung im Hauptcurriculum ist auch aus Sicht des Lancet und aus Sicht der Kommission der wichtigste Punkt, ist auch das, was die MedUni Wien natürlich unmittelbar betrifft und daher bin ich auch sehr froh, dass diese erste Verankerung im Rahmen dieser Ringvorlesung, die nächste Woche beginnt, gelungen ist, dass es hier wirklich eine starke Unterstützung auch von Seiten der MedUni gibt mit den allen nötigen Ressourcen und ich glaube, das wird eine interessante und gut besuchte Veranstaltung. Einiges lasse ich aus. Die Identifizierung von Opfern ist jetzt tatsächlich einer der Punkte, die medizinische Organisationen auch außerhalb der Universitäten unmittelbar betrifft. Einiges dazu haben wir schon gehört im Zusammenhang mit der Gesellschaft der Ärzte. Das heißt, das sind zunächst einmal die Gruppe der Vertriebenen. Das gibt es in jedem Zusammenhang, wurden jüdische Mitglieder, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen diskriminiert. An irgendeinem Punkt wurden ihnen Nachteile zugefügt, bis es eben zu diesen Entlassungen, dem Ausschluss und der Vertreibung kam. Wir haben in anderen Bereichen, insbesondere natürlich der unethischen Forschung, Menschenexperimenten, den Euthanasieverbrechen, ist auch noch viel Arbeit, was diese individuelle Identifizierung von Opfern betrifft. Und das ist immer ganz ein wichtiger Punkt in dieser Sichtbarmachung. Und wir haben als eine von mehreren Empfehlungen wirklich ganz direkt an die Adresse von unterschiedlichen Organisationen ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten. Hier als Gesellschaft der Ärzte ist es natürlich leicht, das passiert hier, das ist ein großes Verdienst von Frau Volzplatzer, Professor Volzplatzer, dass das jetzt wirklich in dieser Breite und mit diesem Engagement möglich ist. Es ist auch an vielen anderen Institutionen, gibt es schon große Fortschritte, schon sehr viel passiert. Die medizinische Fakultät und dann MedUni darf sich da durchaus auch in die Reihe dazu stellen. Das gilt auch für Deutschland. Das ist ein sehr heterogenes Bild. Die Aufarbeitung beginnt in einer gewissen Weise 1945. Es gibt Bemühungen in diese Richtung. Wir haben das ja auch hier an einigen Beispielen gesehen. Vieles bleibt dann stecken, wird rückabgewickelt. Bemühungen beginnen dann wieder zum Teil in den 80ern. Also ein sehr heterogenes Bild, aber die Empfehlung ist auf jeden Fall sozusagen aufrecht und die Botschaft ist klar, dass diese Untersuchung der eigenen Geschichte notwendig ist. Das ist die Ausformulierung. Wie steht es jetzt mit der Resonanz und wie weit ist es sozusagen gelungen, medizinische Organisationen für die Botschaft der Lancet Commission zu interessieren? Wir hatten diesen ersten Launch-Event in Wien, das habe ich schon erwähnt. Eine Woche später waren wir an der Berliner Charité zu Gast. Und hier ging es ganz konkret, das war eigentlich das Thema von diesem Launch-Event, der war dann sozusagen für Deutschland offiziell, der Wiener war der internationale. Hier ging es darum, eben wichtige Institutionen dazu zu bringen, sich quasi on the record zu bekennen zu diesem Lancet-Report und zu den Schlussfolgerungen. Und es werden vielleicht manche erkennen, also wir haben den Präsidenten der Deutschen Bundesärztekammer, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, den Vorsitzenden der American Medical Association, den Past President des Weltärztebundes. Ich habe nicht alle Fotos jetzt zusammengestellt, es war auch die Charité natürlich vertreten, die Max-Planck-Gesellschaft, auf die komme ich gleich noch einmal zurück. Also es ist zumindest eine gewisse Grundlage gelegt, die israelische Ärztekammer. Es ist eine gewisse Grundlage gelegt, dass wichtige, einflussreiche Institutionen sich prinzipiell zu diesen Empfehlungen bekennen und das ist auch ein Boden, auf dem man aufbauen kann und in diesem Sinne geht die Arbeit der Kommission auch noch weiter, also die Lehrveranstaltungen sind eine Sache, wir planen auch weitere Sprachversionen, also eine deutsche, spanische und französische Übersetzung sind in Vorbereitung, um auch die Rezeption in die Breite in diesen Ländern und Sprachräumen zu ermöglichen. Wir werden uns im November in Los Angeles treffen zu einer großen Konferenz, wo es auch darum geht, wie man die, insbesondere auch die Ausbildung der Ausbildner und Ausbildnerinnen vorantreibt, also Faculty Development, ganz ein wichtiger Punkt. Und insofern ist es tatsächlich ein weitergehender Prozess. Ich habe schon gesagt, Max-Planck-Gesellschaft, da kommt noch was, um ein Beispiel jetzt wirklich ein bisschen auszuführen, was die Situation von wissenschaftlichen Organisationen in diesem Zusammenhang ist oder sein kann. Es gibt, würde ich behaupten, kein besseres Beispiel als die Max-Planck-Gesellschaft, als wirklich die herausragende Forschungsorganisation in Deutschland. Die Max-Planck-Gesellschaft hat, Sie wissen das, zumindest historisch und symbolisch das Erbe angetreten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wiederum war die wichtigste Forschungsinstitution im sogenannten Dritten Reich und hat an vielen, in vielen Aspekten die Belange des Dritten Reichs vorangetrieben, ob das jetzt Forschung ist im Bereich von Rüstungsgütern, aber auch die sogenannte Eugenik, Anthropologie und Rassenhygiene, also das berühmte Kaiser-Wilhelm-Institut von Eugen Fischer in Berlin-Dahlem. Aber auch, und das ist der Bereich, um den es hier geht und um den es mir jetzt noch insbesondere geht, die neuropathologische Forschung auf Basis von Gehirnpräparaten von Opfern der NS-Verfolgung. Also hier geht es auch in erster Linie um Opfer der sogenannten Euthanasie. Ich habe Sie gleich mit dem Zeitungsbericht überrascht. Sie sehen auch, der ist nicht mehr ganz neu, 2017. Das ist sozusagen spät, aber auch früh gleichzeitig. Warum spät? Weil die Max-Planck-Gesellschaft eigentlich seit den späten 40er Jahren mit dieser Problematik konfrontiert war. Also es hat immerhin schon eine, es gibt schon eine Fußnote in der Berichterstattung über den Nürnberger Ärzteprozess, über diesen Sachverhalt. Es gab in den 80er Jahren schon eine Phase, wo diese Thematik öffentlich problematisiert worden ist. Und 2017 war die Situation eigentlich so, dass man geglaubt hat, man hätte das bereits erfolgreich buchstäblich unter die Erde gebracht, bis sich eben herausgestellt hat, dass dem absolut nicht so ist, dass es noch eine große Zahl von Präparaten, Gehirnpräparaten aus der NS-Zeit gibt. Worum geht es sozusagen konkret? Das ist einerseits, also das sind zwei wichtige Institutionen, Forschungsinstitute im Bereich der Psychiatrie und der Gehirnforschung. Einerseits das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin-Buch, zu seiner Zeit wirklich eine der weltweit führenden Institutionen in diesem Feld, gegründet von Oskar und Cecile Vogt, ist wahrscheinlich manchen sind ein Begriff. Das Institut wurde 1937 nazifiziert, die Vogts vertrieben, und es hat dann in einem großen Maße Forschung stattgefunden, die eher von der Neuroanatomie zur Neuropathologie gewechselt ist, und das ist in einem sehr engen Zusammenhang gestanden mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, mit Forschungsfragen sozusagen, die sich auch aus der sogenannten Vernichtung, sogenannten unwerten Lebens ergeben haben, beispielsweise wenn es darum ging, die Ursachen des sogenannten Schwachsinns zu erforschen. Ich sehe schon, ich muss diese Geschichte etwas kürzer halten. Der wichtige Punkt ist, dass eine führende Forschungsinstitution, das sind keine Pseudowissenschaftler, das sind keine Dilettanten, eine der führenden Forschungsinstitutionen ihrer Zeit in diese Geschichte verwickelt ist und sich über Jahre systematisch aus Kontexten der Euthanasieverbrechen, aber auch anderen Unrechtskontexten mit Forschungsmaterial versorgt hat. Gleiches gilt für das Kaiser-Wilhelm-Institut für Psychiatrie in München, auch als Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie bekannt, hat am selben Standort, im selben Haus einen unmittelbaren Nachfolger. Manche kennen das, das ist das Max-Planck-Institut für Psychiatrie heute. Und auch hier haben wir mit Ernst Rüdin einerseits einen Wissenschaftler, der in den 20er, 30ern einen internationalen Ruf begründet hat mit der sogenannten psychiatrischen Genetik und gleichzeitig einer der führenden Architekten und Politikberater der nationalsozialistischen Rassenhygiene und Erbgesundheitspolitik war. Und auch hier in der Deutschen Forschungsanstalt gab es eine Abteilung für Neuropsychiatrie und eine sozusagen umfassende Sammlung von Gehirnpräparaten. Das ist ein Forschungsprojekt, das uns seit 2017 gleich mit dem Zeitungsartikel beschäftigt. In der Form von einem relativ großen Forschungsverbund sind wir dabei, diese Geschichte aufzuarbeiten und eben auch genau diese Forderung zu erfüllen, dass es heute nicht mehr genügen kann, die problematischen Präparate zu finden und einzubuddeln oder so, sondern dass es wirklich notwendig ist, die individuellen Schicksale, die hinter diesem sogenannten Forschungsmaterial stehen, zu identifizieren und entsprechend anzuerkennen. Das verweist auch noch auf einen anderen Sachverhalt, und ich bin sehr froh, dass die ehemalige Stadträtin Elisabeth Pittermann hier im Raum ist. Ein ähnlicher Sachverhalt auf etwas kleinerem Niveau hat ja auch in Wien sozusagen stattgefunden. Ich spreche von der Präparatesammlung, die Heinrich Gross im Zusammenhang mit der sogenannten Kindereuthanasie am Spiegelgrund angelegt hatte. Ich beginne hier sozusagen von hinten mit dem gescheiterten Prozess dann 2000. Elisabeth Pittermann war ja an ganz entscheidender Stelle als Gesundheitsstadträtin dafür verantwortlich, dass die wirklich damals schon vorbildliche Aufarbeitung in Wien gelungen ist. Und man sieht es eben auch nicht zuletzt in dem direkten Vergleich, dass die Max-Planck-Gesellschaft 25 Jahre später sozusagen an dem Punkt ist, wo Wien damals war. Das ist ein mittlerweile auch bekanntes Bild dieser Gehirnpräparatesammlung im Keller der damaligen Anstalt am Steinhof oder Otto-Wagner-Spital. Hier gibt es auch nochmal einen interessanten Zusammenhang zur Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, die ja auch schon erwähnt worden ist. Die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft hat Heinrich Gross sozusagen ein Institut auf den Leib gestiftet, das Ludwig-Boltzmann-Institut zur Erforschung der Missbildungen des zentralen Nervensystems. Also auch hier sehen wir eine direkte Involvierung einer wissenschaftlichen Gesellschaft, Forschungsförderungsgesellschaft in diese Nachwirkungen der NS-Geschichte. Und ich bin schon praktisch am Ende, um das noch vielleicht abzuschließen, wirklich spezifisch die Möglichkeiten, die einzelne medizinische Organisationen haben in diesem Zusammenhang. Es gibt bereits eine längere Geschichte von, ich kann sagen, einerseits Entschuldigungen, das ist eine Tradition, die wir auch im Lancet Report etwas ambivalent sozusagen analysieren. Die Entschuldigung vor der eigentlichen Aufarbeitung ist sozusagen der kürzeste Weg, um irgendwas vorzubringen. Es gibt aber auch vorbildliche Beispiele, dass sich Fachgesellschaften wirklich intensiv auseinandersetzen mit ihrer Geschichte. Das ist vor allem dann sozusagen wahrscheinlicher, wenn eine stärkere Involvierung in NS-Verbrechen der Fall ist, wie das insbesondere auch bei der Psychiatrie und der Neurologie der Fall ist. Und hier ist ein Beispiel 2015, eine Konferenz, auch schon in Kooperation mit der MedUni Wien damals, wo eine Reihe von Organisationen, Sie sehen die Ärztekammer, Sie sehen Wolfgang Schütz, Rektor Emeritus, der sich damals auch zu einem Artikel bereit erklärt hat, aber eben auch Vertreter der Fachgesellschaften der Jugendpsychiatrie, der Psychiatrie, der Neurologie und auch der Kinder- und Jugendheilkunde. Also es ist wirklich jede Fachgesellschaft, jede Institution aufgerufen, diesen Blick in die Vergangenheit zu tun, die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und ihrer Mitgliedschaft, ihren Mitgliedern und insbesondere natürlich der nächsten Generation diesen Auftrag weiterzugeben. Und damit bedanke ich mich für die Geduld, für die Toleranz und freue mich auf die Diskussion.
Die Lebendigen sind auch hier gebeten und aufgefordert, ob sie Fragen haben und wenn sie welche haben, die zu stellen. Bitte, Frau Professor Bittermann.
Gearbeitet hat und mich beraten hat, war der Ernst Berger in der ganzen Geschichte. Also mit dem Ernst ist das gegangen und das Schlimme war, wir sind ganz knapp vor der Beisetzung draufgekommen, dass das Institut noch immer existiert. Das haben wir dann geschwind zugedreht. Aber es gab auch Schwierigkeiten von den Leuten auf der Baumgartner Höhe. Sie wollten die Objektträger nicht herausgeben und einige Präparate. Also das war dann schon mit einem ziemlichen Druck, das man bekommen hat und was mich auch schockiert hat. Es haben zwar alle über den Herrn Zavrell geredet, aber dass der keine Opferrente gekriegt hat, weil seine Strafe noch immer nicht getilgt war, davon hat niemand geredet. Und das Besondere daran ist, es wurde vom Justizministerium abgelehnt. Darauf bin ich zum Heinz Fischer und habe gesagt, Heinz, das geht nicht, du musst mit dem Minister reden. Sagt, da legen wir ihn eine auf, so genau, ich will, dass er die Opferrente kriegt. Und obwohl die Sektionschefs das abgelehnt haben, hat der Böhmdorfer ja gesagt und der hat seine Opferrente bekommen. Auch das muss man feststellen, was die sich dabei gedacht haben, indem die das verweigert hat. Und das war, glaube ich, das Jahr 2001 oder 2002. Also solche Dinge dürfen nicht sein. Ich habe aber noch eine Frage an Sie, weil Sie überhaupt von der Ethik in der Medizin. Wie steht man zu dem Wunsch, und es kommt jetzt wieder vom Verfassungsgerichtshof, auf Tötung auf Verlangen. Ich halte es gefährlich, wenn eine Grenze einmal überschritten wird, leichter überschritten. Ich muss nicht unbedingt Therapien ewig fortsetzen und wenn ein Mensch nicht mehr will, dann geht er auch. Aber einen aktiven Akt, und jetzt will man nicht nur, dass sich der das selber nimmt, sondern dass bereits andere mit involviert sind. Ich halte das für eine enorme, gefährliche Situation.
Ja, zunächst vielen Dank, Ernst Berger. Uns verbindet ja eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Insofern hoffe ich, du wirst uns nachsehen, dass ich deinen Namen nicht gleich erwähnt habe. Aber das ist natürlich ganz wichtig. Und ich kann mich gut erinnern, wie du an diesem Samstag, wo die Bestattung, also der Vorabend der Bestattung, wie wir da sozusagen Feuerwehr gespielt haben mit der internationalen Presse auch, die da doch noch einige Fragen hatte, die offen waren. Zur Tötung auf Verlangen ist eigentlich die Christiane Drummel wesentlich berufener. Ich weiß, dass der Verfassungsgerichtshof das ja verlangt hat, das gesetzlich diese Möglichkeit einzuführen. Um es vielleicht rückzubinden, ich bin tatsächlich Historiker und kein Ethiker. Wir haben das in der, das ist ein eigenes Thema im Lancet Report, also unter Euthanasia geht es genau um diese Fragen. Es geht auch um die Fragen, wie weit kann man sozusagen aus der historischen Erfahrung der NS-Massentötung von Psychiatriepatienten und Patientinnen in erster Linie Schlussfolgerungen für diese heutige Frage ziehen. Ich bin jedenfalls der Meinung, und das ist auch sozusagen das Ergebnis der Diskussion in der Kommission, dass es eben sich verbietet, einfache Schlussfolgerungen zu ziehen, im Sinne von, wie das natürlich seit vielen Jahrzehnten passiert, die Slippery Slope, sozusagen, wenn man irgendeine Möglichkeit aufgibt, dann führt das unweigerlich dazu, dass wir wieder bei Massenverbrechen landen oder so, oder zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Das ist eine Möglichkeit, natürlich die Problematik zu betrachten. Ich glaube aber nicht, dass es zwingend ist. Aber ich denke jedenfalls, dass die historische Reflexion in dem Zusammenhang dazu beitragen kann, sich selbst eine Meinung und eine informierte Position zu bilden. Und dass es insbesondere, glaube ich, interessant ist, wenn man sich historisch damit beschäftigt, zu sehen, dass die Parallelen ja auch in Bereichen zu finden sind, die man vielleicht nicht erwartet. Es ist heute schon das Stichwort gefallen, dass es heute vielleicht ökonomisch ist, damals war es rassistisch. Tatsächlich war die sogenannte Erbgesundheitspolitik und auch die Massenverbrechen im Sinne der sogenannten Euthanasie durchsetzt mit ökonomischen Argumenten. Also das ist untrennbar verbunden. Ich habe das in meinem eigenen Beitrag versucht auszuarbeiten. Die Idee, es gibt auf der einen Seite sozusagen genetische Ideologie, wenn man das so will, und auf der anderen ökonomische Rationalität. Das halte ich für ein wirkliches Grundmissverständnis. Das ist untrennbar miteinander verbunden und das muss man auch anerkennen. Es haben sich sowohl die Täter der Euthanasie intern das mit sagen, ökonomischen Argumenten gerechtfertigt, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Krieg, mit der Mobilisierung, mit der Freimachung von Ressourcen, wie es ja selbst noch sozusagen als Echo bei der Auflassung der Wiener Klinischen Wochenschrift argumentiert wurde. Also hier ging es allerdings bei der T4 schon 39 darum, Krankenhausbetten frei zu bekommen. Es wurden ja psychiatrische Anstalten umgewidmet in Lazarette, ärztliches Personal, Pflegepersonal frei zu bekommen. Also was man auf keinen Fall sagen kann, ist, dass diese ökonomische Argumentation, dass das sozusagen neu ist und die Nationalsozialisten das nur rein genetisch, erbbiologisch, ideologisch unter Anführungszeichen begründet hätten. Und ich glaube, dass das schon eine Dimension sozusagen der Diskussion hinzufügt, die wichtig und hilfreich ist, ohne dass es jetzt eine zwingende Antwort gibt.
Noch einmal zurück zu deiner Tötung auf Verlangen-Problematik. Ich war ja viele Jahre Präsident vom Obersten Sanitätsrat und auch etliche Jahre in der Bioethikkommission. Ich persönlich war immer sehr zurückhaltend, wenn das zur Diskussion eben, weil wir durch den Holocaust so belastet sind. Und man kann eine persönliche Meinung haben, ich kann nicht ganz diese aggressiven Befürworter also hier verstehen, weil ja heute die moderne Medizin auch andere Methoden hat, um ein würdiges Sterben sozusagen zu ermöglichen. Aber das kann man auch anderer Meinung sein, das muss man auch zugeben. Nun gut, danke vielmals.